Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch einen wunderschönen Morgen von meiner Seite. Wir haben gerade die Verse gehört und ich möchte noch einmal den Vers aus Johannes 3, Vers 8 lesen. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind ist geheimnisvoll. Niemand weiß, wie er sein wird und was er als nächstes tut. Manchmal reicht ein kleiner Windstoß, um die Notenblätter runterzuwehen. Und manchmal tut der Wind einfach gut, wenn es im Sommer heiß ist und ein leichtes Lüftchen weht. Und im Herbst kann es Spaß machen, wenn der Wind die Drachen durch die Gegend bläst oder wenn man surft oder segelt. Der Wind ist nützlich, wenn er den Regen übers Land bringt und die Windkraftwerke antreibt, sodass wir Strom haben. Aber der Wind kann auch gefährlich sein, nämlich dann, wenn ein Sturm aufzieht, der Bäume ausreißt und Zerstörung hinter sich lässt. Man kann zwar in etwa sagen, wie der Wind kommen wird und in etwa von wo, aber die genauen Auswirkungen des Windes sieht man erst, wenn er dann da ist. Und Johannes schreibt hier, so ist das Wirken des Heiligen Geistes. Denn die Worte für Wind und Geist, die sind in der hebräischen Sprache genau das Gleiche. Das Wort, was hier steht, ist Ruach. Und das ist auch das Wort, was vorhin in Prediger stand. Das heißt, dort hätte man auch statt Wind mit Geist übersetzen können. Denn Ruach beschreibt das Wirken einer geheimnisvollen Kraft. Und geheimnisvoll ist die Kraft eben deshalb, weil man sie nicht beeinflussen und festlegen kann. Und das ist, was die Menschen im Alten Testament mit dem Wort Ruach verbinden. Nämlich, das ist das, was für sie der Geist Gottes ist. Sie sagen, wir werden den Geist Gottes sehr oft nicht verstehen. Und noch viel schwerer als der Wind ist der Heilige Geist zu greifen und zu begreifen. Denn der Heilige Geist folgt seiner Logik. Und die Logik des Heiligen Geistes ist Gottes Logik. Und es lässt sich, weil es Gott ist, nicht von uns in ein Schema pressen. Und das ist Johannes wichtig. Vor allem ist es Jesus wichtig, als er da mit Nikodemus im Gespräch ist. Aber es ist auch Paulus wichtig, als er nämlich davon schreibt, dass es ganz viele verschiedene Gaben des Heiligen Geistes gibt. Und das schreibt er in dem Brief zu den Korinthern. Und alle, Jesus, Johannes und Paulus, sagen, es ist nicht möglich, den Heiligen Geist auf eine Stelle einzugrenzen. Wenn man sagt, wo er wirkt, bei wem er wirkt und wer durch ihn dazugehört. Und wir durchschauen als Menschen nicht, warum manche Menschen glauben und andere nicht. Und das ist der Punkt, wo mir dieser Vers so wichtig geworden ist. Ich hatte viele Klassenkameraden, die mit Glauben und Kirche nicht viel anfangen konnten. Und wir hatten viele gute Gespräche bis tief in die Nacht. Und ich hatte das Gefühl, ja, da bewegt sich was. Und wir hatten ein gutes Miteinander. Aber am Ende haben sie nicht diesen Schritt machen können und sagen können, sie haben gesagt, ich beneide dich für das, was du glaubst und für das, was du im Leben hast, aber ich kann diesen Schritt nicht gehen. Und ich habe Gott gefragt, warum schaffen sie es nicht? Warum glauben sie nicht? Und warum glauben die einen Menschen und die anderen nicht? Und später wurde die Frage auch in einem anderen Bereich wichtig. Weil wir durchschauen nicht, warum mancherorts die Kirche wächst und woanders die Kirche schrumpft. Man kann vielleicht in der Forschung Gründe dafür finden oder mit dem Menschenverstand, aber wenn man dann genau schaut, sind die Gründe, die wir oft finden, warum eine Gemeinde wächst und die andere schrumpft, gar nicht eins zu eins zu übertragen. Das sieht man vor allem, wenn versucht wird, erfolgreiche Gemeinden zu kopieren und man merkt, vor Ort klappt es einfach nicht. Ganz konkretes Beispiel, wenn man die großen Megachurches in Amerika anschaut, zu denen 800 Leute in Gottesdienst gehen und man möchte das eins zu eins kopieren, hat aber nur eine 40-Personen-Gemeinde vor sich, merkt man, dass man schnell an seine Grenzen kommt, die Konzepte zu übernehmen. Und diese Erkenntnis durch das, was Paulus, Johannes und Jesus hier uns weitergeben, veranlasst mich zu sagen, wer bin ich zu sagen, wo der Heilige Geist am Werk sein muss und wo nicht? Wer bin ich, dass ich sage, dieser Mensch glaubt und dieser glaubt nicht? Und das wird hier gemeint mit dem, der Heilige Geist weht, wo er will. Aber Paulus zieht aus dieser Erkenntnis noch einen viel wichtigeren Schluss. Paulus sagt nämlich, für ihn heißt das, der Heilige Geist verkörpert die Freiheit. So schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das heißt für mich, beim Heiligen Geist gibt es kein Müssen. Der Heilige Geist muss nicht, wie wir wollen. Aber der Heilige Geist zwingt uns auch nicht. Wenn der Heilige Geist wie der Wind ist, haben wir Menschen immer die Freiheit, unser Segel zu setzen. Und wir haben die Freiheit, mit seiner Kraft mitzusegeln oder das Segel auch einzuholen und auch uns nicht von ihm leiten zu lassen. Und wenn der Heilige Geist Wind ist, dann ist es auch entscheidend, dass wir unterschiedlich ein Segel in den Wind setzen können und dass es unterschiedliche Gefährte gibt, die mit dem Wind unterwegs sind. Und dass es auch darauf ankommt, welches Ziel man hat und welchen Weg einen der Wind dann auch bläst. In 2. Korinther 12, Vers 3 steht eine wichtige Grundvoraussetzung. Und hier schreibt Paulus, und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Und das heißt für mich, sobald jemand bestrebt ist, Jesus nachzufolgen und ihn als Herrn über sein Leben sieht, dann wirkt dort der Heilige Geist. Und wie der Heilige Geist das macht, ist ganz unterschiedlich. Und oft passiert es, dass ich als Mensch ihm Grenzen setze, wenn ich meine, ich kann den Heiligen Geist bestimmen. Ich kann genau sagen, was er wie machen wird. Dietrich Bonhoeffer meinte dazu, in einem Beispiel, das Gebot, du sollst den Nächsten lieben, ist so allgemein, dass es der stärksten Konkretion bedarf, um darauf zu hören, was das heute und hier für mich bedeutet. Und nur als solches konkretes Wort zu mir ist es Gottes Wort. Und das heißt für Bonhoeffer, ist das Wirken des Heiligen Geistes und das Reden Gottes dann am konkretesten spürbar und erfahrbar, wenn es ganz konkrete Auswirkungen in meinem Leben hat. Wenn ich genau merke, es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Dass das, was Gott sagt, sich in meinem Leben bewahrheitet. Und das Spannende ist, dass es ganz eng am jüdischen Verständnis vom Wort Gottes anliegt. Und zwar sagt das jüdische Verständnis, dass Gottes Wort immer ganz konkret in eine Zeit gesprochen wird. Zum Beispiel die Gebote zu Mose oder durch die Propheten zum Volk Israel direkt vor Ort. Aber das jüdische Verständnis sagt, und dem schließt sich dann auch Jesus an, dass Gottes Wort viel mächtiger ist und viel lebendiger, als dass es nur in dieser konkreten Situation gehört werden kann. Sondern es spricht immer wieder neu, in jede neue Situation, in jedes neue Leben. Das heißt, dass Gottes Wort viel lebendiger ist als das, was da steht, sondern dass es immer, immer wieder sich im Leben der Menschen widerspiegelt und wieder zeigt. Das ist es, was es lebendig macht. Und das ist das, was mit dem Wirken des Geistes gemeint ist. Und wie zeigt sich das im Leben? Wie beim Wind wissen wir nicht, wo er hin will. Aber was wir sehen können, sind seine Auswirkungen. Wenn sich das Windkraftrad dreht, wenn sich das Segel aufbläht, wenn der Drache im Wind tanzt. Und so, schreibt Paulus, hat es Auswirkungen, wenn wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen und unser Segel setzen. Und diese Auswirkungen stehen in Galater 5, die Verse 22 bis 23. Liebe als eine Auswirkung. Liebe, das heißt, dass man auch den anderen sieht und nicht nur sich selbst. Dass man sich freut, wenn der andere da ist. Dass das Miteinander einen wichtigen Stellenwert hat. Eine weitere Auswirkung ist Freude. Wir haben es gehört, wir sind erlöst. Und ein großer Religionskritiker hat gesagt, ich würde den Christen so viel mehr glauben, wenn sie nur ein wenig erlöster aussehen würden. Wir dürfen uns freuen für das, was Gott für uns getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt, er ist in diese Tiefe der Grube der menschlichen Welt und hat uns ermöglicht, dass wir wieder in einer Beziehung mit Gott leben dürfen. Und eine weitere Auswirkung ist Friede. Und Friede heißt nicht die Abwesenheit von Streit und die Abwesenheit von Krieg, sondern Friede, das ist der biblische Friede, das Shalom, das heißt, dass es jedem in jederlei Hinsicht gut geht. Dass man daran bestrebt ist, dieses Gute, was Gott uns gegeben hat, weiterzugeben. Und dass man deswegen, weil die Beziehungen stimmen, in Frieden leben kann. Eine weitere Auswirkung ist Geduld. Ich glaube, das ist eine schwere Auswirkung, wenn der andere nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und oft ist es ja, was nicht ist, kann noch werden. Kann ich das aushalten? Oder kann ich es aushalten, wenn es einfach nicht sich verändert, aber dass ich trotzdem mit dem Menschen mitgehe und ihm immer wieder und wieder eine zweite Chance gebe? Dass ich bereit bin zu warten, dass ich bereit bin, mit den Fehlern des anderen zu leben. Eine weitere Auswirkung aus Galater 5, 22 bis 23 ist Freundlichkeit. Und Freundlichkeit zeigt sich darin, dass wir den anderen respektieren, dass wir nicht unter die Gürtellinie gehen im Umgang miteinander, den anderen nicht in seiner Persönlichkeit angreifen, sondern dass auch konstruktive Kritik auszuhalten ist, weil wir das in einer freundlichen Art und Weise tun, indem wir sagen, du bist mir als Mensch wichtig, aber ich kann vielleicht in der Sache nicht mitgehen. Aber dass ich dem anderen jederzeit das Gefühl gebe, du bist hier als Mensch und du bist von Gott geliebt und das sehe ich. Noch vier weitere Auswirkungen, wovon die erste Güte ist. Was ist gut, ist eine große Frage der Philosophen. Und die Bibel sagt, gut ist das, was der Gottes Wille ist. Und Gottes Wille ist natürlich nicht immer so einfach zu erkennen, aber eine Sache, die wir wissen, ist, dass Gott etwas für uns will, das insgesamt uns als Menschen gut tut, aber auch uns als Gemeinschaft. Und das Gegenteil von Güte ist Gleichgültigkeit oder Boshaftigkeit. Dass dann nicht das Gemeinsame, sondern vor allem das Zerstörerische im Vordergrund hat. Treue ist der nächste, ist die nächste Auswirkung. Schmeiße ich das Handtuch oder bin ich bereit, immer mitzugehen? Stehe ich zu meinem Mitchristen, meinem Mitmenschen, auch wenn es mal schwierig wird? Sanftmut. Sanftmut heißt, dass ich mich nicht auch mal von meinen Emotionen leiten lasse, sondern dass ich auch mal bereit bin, nicht sofort zu reagieren, sondern auch mal nachdenke und ein bisschen herunterkomme und bereit bin, dem anderen auch ein Gefühl zu geben der Sicherheit und nicht des Verletzen und der Wut. Und als letztes ist hier Enthaltsamkeit. Und das griechische Wort Enthaltsamkeit hat auch sehr viel mit Zufriedenheit zu tun. Möchte ich mehr, als mir zusteht, oder bin ich auch zufrieden mit dem, was da ist, mit dem, was Gott mir gegeben hat? Oder bin ich voll Neid und strebe immer mehr nach dem, was ich nicht habe und unbedingt haben will und gebe mich nie zufrieden? Galater 5, die Verse 22 bis 23 sind in einem Aufzählungsstil geschrieben. Und im Griechischen ist es so, dass es eine offene Aufzählung ist. Das heißt, für Paulus könnte hier jetzt noch ein und so weiter stehen. Das heißt, es gibt jetzt noch viel mehr Auswirkungen und Wirken des Heiligen Geistes, die er hier aus Platzgründen nicht ausgefüllt hat. Oder weil er gesagt hat, das sind für ihn die Wesentlichen. Aber es gibt noch viel mehr, was es ausmacht. Und damit sagt er auch, der Heilige Geist weht, wo er will. Wir können als Menschen sein Wirken nicht eingrenzen. Bei jedem Menschen wirkt der Geist anders. Und wenn Gott die Menschen unterschiedlich geschaffen hat, da traue ich Gott zu, dass er mit jedem Menschen seinen Weg gehen kann. Und dass er bei jedem Menschen auch Auswirkungen zeigt, wenn Menschen ihren Weg mit Gott gehen. Sodass dann auch verschiedenste Menschen in Gottes Reich Platz haben. Ein Leib, viele Glieder. Und so unterschiedlich sind die Menschen in unserer Gemeinde, so unterschiedlich sind die Menschen in unserer Kirche, in den christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Und hier ist für mich ein Satz von John Wesley maßgebend. Wenn er Menschen getroffen hat, dann hat er gefragt, du willst Menschen für Jesus begeistern? Sehr schön, dann arbeiten wir zusammen. Alle Menschen, die andere Menschen von Jesus begeistern wollen, sitzen in demselben Boot, dessen Segel vom Heiligen Geist angetrieben wird. Und der Heilige Geist weht dorthin, wo er will, nämlich dorthin, wo Gott hin will, nämlich Menschen von Jesus zu begeistern. Und das braucht den Heiligen Geist. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Apropos Kraft, auch das dazu schreibt Paulus was in 1. Korinther 12, Vers 6. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller. Und das ist, was den Heiligen Geist ausmacht. Er ist die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Da steht in 1. Timotheus 2, Vers 16, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das ist die Kraft Gottes, die sich für Gottes Wirken in uns einsetzt, zum Nutzen aller. Und so ist zum Schluss eine Frage, die ich mir stelle, aber die ich auch uns stellen möchte. Wollen wir unser Segel setzen, wenn der Heilige Geist bläst? Dort, wo Menschen sich von Gottes Wirken und Gottes Wesen anstecken lassen. Wenn jemand Gutes will und Gott gefallen will. Überall, wo Menschen ein gutes Miteinander wollen. Ein gutes Miteinander in jeder Begegnung von Glaubenden, aber auch in jeder Begegnung von Suchenden. Das sind für mich Beispiele, wenn Gottes Wille auf Erden geschieht. Und zum Schluss war John Wesley auch davon überzeugt, dass Gottes Wirken und Gottes Geist schon in der Welt am Wirken ist, bevor es die Welt überhaupt merkt. Der Heilige Geist ist in der Welt draußen an Stellen, wo wir es nicht vermuten. Gottes Willen zu erkennen, dort, wo Gott schon am Werk ist, dazu hilft uns der Heilige Geist, sodass wir Menschen begegnen können, die Gott schon auf diese Begegnung vorbereitet hat. Am Bahnhof, in der Dönerbude, auf der Autobahn im Stau, beim Nachbar, beim Friseur, überall ist Gott schon am Wirken. Und die Kraft des Heiligen Geistes kann, so glaube ich, uns die Augen dafür öffnen, wie wir Gottes Wirken in der Welt erkennen und wie wir ein Teil davon sein dürfen. Wir wissen es vorher nicht. Gott ist auf verschiedenste Weise unterwegs. Wir sehen den Wind nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Und dazu kann uns auch der Geist Gottes die Augen öffnen. Amen.